Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Backstage Café. Heute vertiefen wir das letzte Thema Musikfonds/Produktionsförderung. Wir haben nämlich wieder oder noch immer die liebe Paulina zu Gast. Hallo, schön, dass du immer noch oder schon wieder da bist.
Hallo, auch von mir nochmal.
Backstage Café. Die Vorstellung, wer Paulina ist, den Fragenhagel und alles andere, könnt ihr in der vorherigen Folge hören. Also wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann ist jetzt der Zeitpunkt dafür. Vor allem, weil wir jetzt sicher auf einige Dinge referenzieren oder vertiefen oder ergänzen, die wir schon gesagt haben. Und vor allem, weil wir das Thema Produktionsförderung sehr ausgiebig bearbeitet haben und da eigentlich viele Grundlagen zum Thema Förderwesen oder Bandentwicklung auch schon diskutiert haben. Das heißt, ich würde euch empfehlen, dass ihr die Folge hört. Falls ihr das getan habt und trotzdem einen kurzen Refresher braucht, würde ich vorschlagen, dass wir kurz gemeinsam das Thema Produktionsförderung oder allgemein, wann und wie kann man fördern, was muss man als Band tun oder sich Gedanken machen, kurz nochmal zusammenfassen oder gerne an dieser Stelle nochmal vertiefen.
Ja, sehr gerne machen wir ein kurzes Wrap-up. Ich glaube, die erste Folge ist eine ganz gute Basis, wenn man All Things Produktionsförderung sich mal anhören möchte oder vor seinem ersten Antrag steht, vor der ersten Einreichung. Und wenn man dann soweit ist, dass man sich schon überlegt, bei Musikfonds einzureichen, dann hilft es wahrscheinlich sehr, sich da auch diese To-Dos oder auch Not-To-Dos nochmal vor Augen zu führen und vielleicht auch ein paar Mythen aufzuklären oder ein paar Vorurteile, die man vielleicht über diese Einreichungen beim österreichischen Musikfonds hat.
Vor allem das grundsätzliche Prozedere und viele der Dinge, die zwar beim Produktionsförderungsantrag drinnen sind, sind ja sehr ähnlich oder ergänzen sich oder sind teilweise gleich Dinge, die man braucht oder tun muss für andere Förderungsaspekte oder andere Förderungsschienen. Aber vielleicht magst du uns nochmal kurz zusammenfassen, was der Musikfonds sonst noch fördern kann oder fördern tut. Vor allem, dass wir auch für die jetzige zweite Folge eine Roadmap haben an vertiefende oder andere oder parallele Förderungsschienen.
Ich glaube, worüber wir heute und in dieser Folge jetzt vor allem auch reden werden, sind all diese Förderprogramme, die es ergänzend zur Produktionsförderung auch noch im Musikfonds gibt, ja, die der Musikfonds auch abwickelt und betreut. Und da gibt es einige, oder zumindest einige, also zwei sind es immerhin, die es noch nicht so lange gibt, nämlich erst seit 2 Jahren oder ja, die jetzt im 3. Jahr sind und mit denen sich auch die Produktionsförderung weiterentwickelt hat. Also im Großen nochmal zusammengefasst, der österreichische Musikfonds als Public-Private Partnership vor 20 Jahren, also 2005, wir haben schon 2026, also dieses Jahr seit 21 Jahren österreichische Musikfonds, gestartet mit der Produktionsförderung, wo das Ziel ist, professionelle Musikproduktionen in und aus Österreich zu fördern. Ja. Und darüber hinausgehend gibt es oder gab es auch schon sehr lange den österreichischen Toursupport, der an die Produktionsförderung gekoppelt ist. Das heißt, der dient eigentlich dazu, eine geförderte Produktion nochmal auch live zu vermarkten, zu vertreiben und insofern deswegen auch diese Koppelung. Ja, der Toursupport wurde in den letzten Jahren um einen Auslandstoursupport erweitert und das Portfolio wird ergänzt mit zwei Förderschienen, die es erst seit Anfang 2024 gibt, nämlich das Impulsprogramm, das spezielle Live-Aktivitäten mit B2B-Charakter. Was das genau ist, werden wir dann noch genauer besprechen. Neben dem Impulsprogramm gibt es dann auch das OMF Plus Vermarktungsförderprogramm und das richtet sich eben an Musikschaffende und deren Partnerinnen, deren musikwirtschaftliches Umfeld, die längere und größere Marketingkampagnen geplant haben, sei es jetzt für ein Album, eine Tournee, aber auch für Künstlerinnenaufbau und das gibt es eben auch erst seit Anfang 2024. Das Ganze inklusive Auslandstoursupport wurde durch eine Budgeterhöhung von Seiten Kulturministerium ermöglicht. Und insofern, bis dahin waren beispielsweise nur Tourneen im Inland förderbar. Und insofern gibt es da auch ein bisschen andere Einreichmodalitäten und andere Dinge, die man auch vielleicht beachten muss, während die Produktionsförderung sicher die ist, die am gängigsten oder auch schon am besten bekannt ist in der österreichischen Szene.
sind alle diese und dadurch anderen Förderungen abhängig von der Produktionsförderung oder kann man manche Dinge unabhängig von der einreichen?
Nein, nur der Tour-Support ist quasi an die Produktionsförderung gekoppelt. Also da geht es dezidiert eben um das Verbreiten der geförderten Produktion. Und Vermarktungsförderprogramm, aber auch Impulsprogramm sind unabhängig davon beantragbar. Vielleicht gleich mal das Erste, was man dazu sagen kann, ist, man kann auch mehrere Förderungen parallel einreichen. Also nur weil man gerade eine Förderung im OMF Plus oder im Impulsprogramm beantragt hat und da vielleicht noch keine Entscheidung vorliegt, heißt das nicht, dass man bei der Produktionsförderung nicht einreichen kann und vice versa. Selbiges gilt natürlich für eine Zusage, wenn man gerade an einer Produktion arbeitet, die bereits gefördert ist, heißt das nicht, dass man für das Vermarktungsförderprogramm oder für das Impulsprogramm nicht einreichen kann. Das einzige Förderprogramm, das gekoppelt ist an die Produktionsförderung, ist der Toursupport, nämlich Inland- oder Auslandstoursupport, wo es eben darum geht, die Produktion live zu vermarkten und zu verbreiten, die gefördert wurde. Und das kann man beantragen, wenn es um eine Inlandstournee geht, innerhalb von einem Jahr, also 12 Monate ab Veröffentlichungsdatum, bei Auslandskonzerten bis zu 3 Jahre ab Veröffentlichung. Und da gibt es auch unterschiedliche Sätze bezüglich der Einreichsummen. Da können wir ja später auch noch ein bisschen ins Detail gehen, wenn wir über den Toursupport sprechen. Aber vielleicht wollen wir gleich über den Toursupport reden, weil er ja quasi die Produktionsförderung bedingt und insofern auch ganz nah mit dieser verbandelt ist. Also realistischerweise, wenn eine Produktion gefördert wurde, suchen die Einreichenden, wenn sie auch live aktiv sind, auch um den Toursupport an. Jetzt muss man dazu sagen, durch den Auslandstoursupport sind es mehr Einreichungen geworden. Ja, das Budget ist aber nicht äquivalent gestiegen. Das heißt, auch in diesem Fall, so wie bei der Produktionsförderung generell, es gibt mehr Einreichungen, als es Budget gibt. Ja. Und per se ist der Toursupport ja etwas, was den Einreichenden oder den Fördernehmerinnen in dem Fall ermöglichen soll, diese Produktion, die sie professionell produziert haben, die gefördert wurde, wo es Videos gibt, wo es Marketingmaßnahmen gibt, auch noch live zu vermarkten. Das heißt ja etwas sehr Sinnvolles und da muss aber dennoch dann auch eine Auswahl getroffen werden, weil es einfach mehr Einreichungen als Budget gibt. Genau. Der Toursupport an sich kann eben für reine Inlandstourneen beantragt werden, dann müssen aber die Konzerte in mindestens 3 verschiedenen Bundesländern stattfinden oder also eine gemischte Tournee, das heißt im In- und Ausland, da gilt dann eben auch diese erweiterte Frist von 3 Jahren, also quasi wer Auslandskonzerte plant, kann das auch, muss nicht innerhalb von einem Jahr ab Veröffentlichung, sondern kann bis zu 3 Jahre nach Veröffentlichung passieren. Und bei Auslandskonzerten geht es darum, dass das mindestens in 3 unterschiedlichen Städten stattfindet. Ja, also das sind quasi Herausforderungen, wenn man diese Einreichung stellt. Auch zu beachten sind die unterschiedlichen Einreichsätze oder das Budget. Also für Inlandstourneen, bei Auslandstourneen ist sind es pro Konzert maximal 3.000 Euro und bei Inlandstourneen sind es pro Konzert maximal 2.000 Euro als Obergrenze. Wichtig ist bei der Produktionsförderung nicht so, aber beim Toursupport und kleiner Spoiler auch schon für das Impulsprogramm, auch beim Impulsprogramm, das sind Defizitförderungen. Das heißt, es wird eine Fördersumme zugesagt, so wie es kalkuliert ist im Plan, also wie die einreichende Person das kalkuliert hat. Abgerechnet wird aber dann nach, wie stellt sich es tatsächlich dar, was wurde eingenommen, was wurde ausgegeben, wie hoch waren die Kosten wirklich. Förderungen können im Nachhinein nicht erhöht werden, aber wenn sich im Nachhinein herausstellt bei der Abrechnung, dass das Defizit doch geringer war und nicht so ein hohes Defizit entstanden ist, wird auch nur dieses Defizit gefördert. Ja, das ist vielleicht auch noch wichtig zu beachten, weil sich das so unterscheidet von der Produktionsförderung, dass das viele noch nicht wissen, dass das eben Defizitförderprogramme sind.
Ich glaube, in der Praxis können sich leider viele Musikschaffende diese Tourförderung nur vom geistigen Auge vorstellen, weil ja, glaube ich, der Prozentsatz an den Leuten, die Produktionsförderung kriegen und dann auch eine Tourförderung ansuchen, sehr gering ist. Auch ich persönlich kann mir das jetzt nur vorstellen, aber in meinem geistigen Auge, wenn ich dieses Formular von der Produktionsförderung sehe, mit dem Kalkulationsformular in den ganzen Feldern, und mir jetzt vorstelle, ich mache eine Tour, habe mehrere Gigs hintereinander und das multipliziert sie vielleicht, kriege ich jetzt schon Panik. Vielleicht kannst du das ein bisschen.
Ja, ich finde, das ist ein gutes Stichwort auch für ein Plädoyer für Arbeitsteilung, nämlich, dass man natürlich, das ist eines meiner Lieblingswörter und wann immer ich irgendwo eingeladen bin zu Interviews, Radio, Podcasts, wo auch immer, möchte ich das einmal unbedingt unterbringen und jetzt ist der Moment gekommen, weil ich finde, wenn Artists so eine eierlegende Wollmilchsau sein sollen und auch diesen Anspruch bei sich selbst haben und den auch leben, dann brennen die auch irgendwann aus und das ist nicht Sinn der Sache. Eine Tourplanung, ein Routing, das Booken der Konzerte bis hin zur Logistik und Administration und Abwicklung, das sind 5 eigene Jobs. Das heißt, klar, wirkt es überfordernd, wenn man sich denkt, okay, wieso ist das eine Inland und Ausland und wie viele Konzerte und wow, das kostet alles Geld und wenn ich diese Förderung beantragen möchte, dann heißt das aber auch, dass ich ein entsprechendes Defizit brauche. So, wie viel kriege ich da rein, wie viel gebe ich da aus? Das ist eine Challenge. Ich würde es nicht ganz allein abwickeln, das heißt nicht, dass solche Tourneen nicht gefördert werden, sondern im Sinne der Antragstellerinnen empfehle ich immer, sich da auch so ein bisschen Unterstützung zu holen bei der Planung einer Tour, auch weil sie ja nachhaltig sein soll. Im Idealfall ist ja eine Tour etwas, wo man auch etwas davon mitnimmt. Ich war jetzt versucht zu sagen, Geld verdienen und ich weiß aber, dass die Realität bei vielen Künstlerinnen, gerade im Newcomer-Bereich, auch einfach anders aussieht. Dennoch versuchen wir im Musikfonds Tourneen zu fördern, die eine gewisse Nachhaltigkeit versprechen und die auch so kalkuliert sind und die auch so geplant sind, dass man sieht, okay, das sind keine random Konzerte, das ist nicht kalkuliert just because, damit man irgendwo spielt, ja, sondern dahinter steckt eine Tour und dahinter steckt professionelles Arbeiten. Ja. Also auch das gilt wie bei der Produktionsförderung, auch bei allen anderen Anträgen. Man sollte einen gewissen Professionalitätsgrad zeigen bei diesen Einreichungen. Genau.
Vielleicht kannst du uns trotzdem ganz kurz grob mitnehmen, welche Komponenten dieser Antrag beinhaltet.
Kommt auf die Tour an. Es kommt drauf an, einer meiner anderen Lieblingssätze. Ja. Es kommt drauf die Tour an. Aber im Wesentlichen ist der Hauptteil davon eine Kalkulation, die einfach darstellt, welche Venues, welche Veranstalterinnen, was sind die Fahrtkosten, was sind die Reisekosten, was sind die Honorarkosten, also wirklich die Kalkulation bezogen, wenn wir das im Produktionsbereich haben, Künstlerinnenhonorare, Produktion, Mixing, Mastering und Coverart, ist das Tour-Äquivalent dazu, Reisekosten, Unterkünfte, prognostizierte Einnahmen von einem Event, also gibt es zum Beispiel einen Door-Deal, bekommt man eine Gage und macht trotzdem ein Minus? Was ist der Status dieser Tourstops? Ist das alles geplant? Ist das in Verhandlung? Sind die schon fixiert? Auch das natürlich ein Beurteilungskriterium, weil wesentlich zu wissen ist, ob das jetzt nur ein Gedankenspiel ist oder ob das tatsächlich schon geplante und real stattfindende Konzerte sind. Ja.
Ich glaube, auch wenn dieser Fonds für viele noch sehr weit in der Ferne scheint, sind es, glaube ich, trotzdem sehr wertvolle Dinge, die man sich jetzt schon Gedanken machen kann. Weil analog zur Produktionsförderung, wo ich mir als Act Gedanken machen muss, was nicht nur was kostet das Ganze, sondern was bewirkt es, was ist das Ziel des Releases, was bedeutet das für mich, für meine Fangemeinschaft, für die Gesellschaft? Ist es jetzt einfach nur ein Debütalbum oder steckt dahinter ein roter Faden? Diese Aufgaben, diese Fragestellungen sollte man sich ja unabhängig von einem Fonds stellen, weil es ja die Release-Planung, die Promotion und alles, was danach folgt, einfach viel handgreiflicher macht und eben einen ganzen roten Faden spinnt. Und auch für Social Media, man kann so viele Dinge davon ableiten. Und ich finde es eben auch auf die Tour zutreffend, weil, wie du gesagt hast, die sollte auch nachhaltig sein. Das heißt, oft ist ja der Grund, dass man, wenn man eine Tour plant, ja, ich will halt einmal in Salzburg spielen, oder ich will halt einmal in Linz spielen, oder ich will halt einmal in Deutschland spielen. Was ich nachvollziehbar finde, und es ist auch ein tolles Ausprobieren, aber erstens, spätestens, wenn man das alles organisiert, kommt man drauf, wie viel Arbeit es ist. Und zweitens ist es nicht nachhaltig, weil es gibt kein, warum willst du in Salzburg spielen oder in Deutschland? Hast du da eine Fanbase? Gibt es da eine Supportband, wo du Zielgruppensharing machst? Ist es ein Zwischenstopp in einer anderen Location, die sich logistisch anbietet? Das sind alles so Fragestellungen, die würde man sich ja nicht fragestellen, wenn mich ein Antrag dafür zwingt, unter Anführungszeichen. Natürlich, wenn man, wie du vorher gesagt hast, mit PartnerInnen zusammenarbeitet, die das für einen erledigen, fragen das dich ja sowieso.
Mhm. Und es ist auch so, dass natürlich eine Tour ganz, ganz oft auch ein Marketinginstrument ist, also auch als Tool zur Verbreitung, zur Vermarktung von einer neuen Produkt, von einem neuen Release verwendet wird. Also live spielt da ganz stark mit Recording zusammen. Und hier haben wir dann die Tour auch als Vermarktungsinstrument, die gefördert werden kann, die aber auch wirtschaftlich eigenständig funktionieren kann. Also klarerweise kann man nicht nur touren, wenn man einen Tour-Support bekommen hat. Der Tour-Support soll nur ermöglichen, wenn Produktionen gefördert sind, dass diese dann auch entsprechend vermarktet und verbreitet werden und soll quasi diesen zusätzlichen Step ermöglichen. Auch hier natürlich innerhalb der aktuell festgesetzten budgetären Grenzen, die einfach nur einen gewissen Anteil an Tourneen überhaupt ermöglichen zu fördern. Ja.
Vermarktung ist ein sehr gutes Stichwort. Es gibt ja auch, wie du vorher gesagt hast, eine Förderung zur Vermarktung. Man kennt es ja maximal aus einem kleinen Feld oder Teilbereich der Produktionsförderung, dass halt auf Vermarktung mitgefördert wird. Und jetzt habe ich ja schon gelernt aus dem, was du vorher gesagt hast, dass die Förderung zur Vermarktung etwas Unabhängiges ist. Das heißt, die kann unabhängig von dem klaren Wert, was ich da in dieser Kalkulationstabelle bei der Produktionsförderung eingeben habe, eine Förderung zur Vermarktung ansuchen.
Genau. Das ermöglicht OMF Plus, das Vermarktungsförderprogramm, eben seit Anfang 2024. Ganz kurz vielleicht noch ergänzend zu dem, was wir in Folge 1 bei der Produktionsförderung besprochen haben. Dieses kleine Vermarktungsfeld, ja, macht natürlich für viele einen wesentlichen Unterschied, weil doch bis zu 3.000 Euro zusätzliches Marketingbudget ja durchaus Potenzial bieten, einen Unterschied zu machen für die Produktion, die da in den Markt gesetzt und veröffentlicht wird. Und dieser Betrag ist deswegen oder dieser Teil ist deswegen auch in der Produktionsförderung beantragbar, ist aber nicht verpflichtend. Klarerweise können sich auch Einreichende dafür entscheiden, keine Vermarktungsförderung innerhalb ihres Produktionsantrags zu stellen. Oder sie können ihre Marketingkosten darlegen und auch darlegen, dass sie viel mehr Budget bräuchten. Ja, also man muss auch hier in diesem Teil jetzt nicht nur 2.000 oder nur 3.000 ansuchen. Man kann darstellen, was man machen möchte. Warum ist das vielleicht sogar ganz sinnvoll, wenn man den ganzen Marketingplan darstellt, auch schon in der Produktionsförderung? Weil der Vertrieb und die Vermarktung ein wesentliches Beurteilungskriterium für diesen Antrag sind. Die Jury muss verstehen können, was plant man denn? Möchte man das einfach aufnehmen, just because, denn weil man es aufnehmen möchte? Oder hat man wirklich einen Plan, wie man dieses Produkt in den Markt setzt, wie man es verbreitet, wie man Zielgruppen erreicht, wo man damit hin will, welche Marketingmaßnahmen da auch gut passen für das jeweilige Produkt. Weil mittlerweile ist es ja nicht so, dass man sich nicht 0815 Marketingpläne überall googeln und ersuchen könnte. Die gibt es, die kann man auch copy und pasten. Heißt das, dass das ein solider Marketingplan für meine Produktion ist, für mein Level, für mein Genre, für das, was ich erreichen will? Wahrscheinlich nicht. Ja. Und es gibt sehr viele Marketing-Buzzwords. Das gilt natürlich für den Produktionsförder-Marketing-Teil, aber auch für die eigenständige Förderschiene. Es gibt im Bereich Marketing einfach irre viele Buzzwords, mit denen man herumschmeißen kann und dann klingt das irre gut. Ist auch noch kein fundierter Marketingplan. Auch da gilt, wir wiederholen uns ein bisschen, aber man kann es nicht oft genug sagen, wie wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen. Passt das zu meinem Projekt? Kann ich das realistisch umsetzen? Ist das professionell und auch, wie ich es darstelle, macht das Sinn? Ist das nachhaltig? Diese Basisfragen für sich selbst zu beantworten, führt dann im Endeffekt auch dazu, dass man einen guten Antrag hat. Ob der dann gefördert wird oder nicht, ist nochmal ein anderes Thema. Aber für sich selbst hat man dann tatsächlich eine sinnvolle Strategie, die man auch unabhängig von einer Förderung oder mit anderen Förderungen und anderen Finanzierungsoptionen verfolgen kann. Und ich finde, das ist gerade beim Thema Marketing besonders sichtbar. Jetzt gibt es eben diesen sage ich mal, kleineren Teil oder dieses kleinere Budget, das man innerhalb der Produktionsförderung beantragen kann. Und dann gibt es die eigenständige Förderschiene. Das OMF Plus Programm hat 2 Calls im Jahr. Dementsprechend muss man da auch ein bisschen besser vorausplanen. Es hat aber auch eine sehr lange Laufzeit. Also da können Projekte eingereicht werden, die bis zu einem Jahr dauern. Also 12 Monate ist die maximale Projektlaufzeit. Was aber auch ermöglichen soll, Aktivitäten, wirklich Kampagnen, ja, die über einen längeren Zeitraum einfach laufen, von ob das jetzt um die Albumbewerbung geht, ob es um eine Tourneebewerbung geht, oder einen Mix von allem, um Internationalisierungsmaßnahmen oder Künstlerinnenaufbau. Das heißt, nach einem Release, zwischen Releases oder ganz unabhängig von einem Release auch Marketingaktivitäten zu setzen. Das sind alles förderbare Projekte innerhalb des OMF Plus Programms. Du siehst oder du merkst, dass das schon relativ groß ist und jetzt relativ einschüchternd wirken kann. Und dass bei OMF Plus ist auch tatsächlich das Ziel, eine mittlere Stufe, das heißt Acts, die schon ein bisschen weiter sind, die nicht mehr ganz am Anfang stehen und ihre ganz ersten Songs haben, zu fördern, sondern Projekte, die bereits die ersten Schritte gemacht haben, die gegebenenfalls schon Internationalisierungsschritte gesetzt haben, die schon mal in Deutschland gespielt haben, die schon mal in Salzburg gespielt haben und Linz, aber auch unabhängig von live, live ist keine Bedingung, ein Konzert in Salzburg ist keine Bedingung für die Vermarktungsförderung, wichtig, sondern einfach Acts, die schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben und denen man dann auch diese Kampagnen oder diese längeren, größeren Projekte für die Vermarktung auch umsetzen können. Genau. Das heißt, es ist eine größere Förderschiene. Das sind bis zu 10.000 Euro beantragbar. Ja. Das heißt, wenn man sich die Förderlogik von 50% nochmal durchdenkt und du hast Gesamtkosten von 20.000 für eine Kampagne, die ein Jahr läuft oder auch kürzer, dann sind maximal 10.000 Euro über dieses Programm beantragbar, ja, was schon wirklich einen Unterschied machen kann. Also da sind wir schon in einem Rahmen, wo man ein Projekt durch unterschiedlichste Marketingaktivitäten nochmal auf eine nächste Stufe heben kann und genau darauf zielt das Programm auch ab.
Jetzt ist natürlich die Preisfrage, was fällt oder was kann da alles reinfallen, weil gerade im Marketing kann es von bezahlten Meta-Ads bis hin zu Promo-Shootings, bis hin zu ich kaufe Merch, bis hin zu ich engagiere eine Marketingagentur für cinematische Videos oder Musikvideos, eigentlich alles reinfallen.
Es kann fast alles, was du da jetzt gesagt hast und aufgezählt hast, zählt zu den förderbaren Kosten und fällt somit rein. Das, was nicht reinfällt, ist die Erstellung von Merch. Warum? Weil damit auch Einnahmen generiert werden. Also quasi, du verkaufst dir dann im Endeffekt dieses Merchandise. Was aber möglich wäre im Rahmen des Programms, wenn es jetzt ein Goodie ist zur Verbreitung, das beispielsweise nur an Medienvertreterinnen geht, im Rahmen der Album-Promo, das wäre dann auch möglich. Ja, also reine Merchandise-Produkte oder klassische Merchandise-Produkte sind keine förderbaren Kosten. Aber die Zielsetzung des Programms war von der Konzeptentwicklung, beispielsweise externe Agenturen oder aber auch die Eigenleistung. Auch hier haben wir die Eigenleistung. Stichwort Folge 1 hören zu alles O-Things Eigenleistungen in der Produktionsförderung. Aber auch im Vermarktungsförderprogramm ist es möglich, eigene Leistungen mit reinzunehmen in die Kalkulation. Das heißt, Leistungen, die unentgeltlich von mir oder von Dritten in das Projekt eingebracht werden. Das heißt, Konzepterstellung, Projektadministration, Projektarbeit, ja, also die Abwicklung von dieser Kampagne bis hin zu Anzeigen off und online, Druckkosten, Animation, Video, Fotos. Je nach Kampagne ist das sehr vielfältig und sehr unterschiedlich. Wichtig zu beachten ist, dass reines Werbebudget, also für die entgeltliche Schaltung von Werbung, ist ein Deckel von 25% der Gesamtkosten eingeführt. Das heißt, maximal 25%, maximal ein Viertel des Budgets darf tatsächlich in Werbung, ja, in Werbeschaltungen fließen. Genau. Und ein weiterer Deckel, und ich haue jetzt noch eine Prozentzahl rein, man kann auch da alles nachlesen auf der Website, ist bei OMF Plus ist ein maximaler Eigenleistungsanteil von 50% auch dabei.
Ich glaube, unabhängig davon, auch da gibt es die Regel, falls man sich unsicher ist oder Fragen konkrete hat, dann einfach Musik vor Menschen anschreiben.
Ja, kann man jedenfalls immer tun. Und es gibt auch immer wieder dazu öffentliche Workshops oder Online-Info-Workshops, die wir mit unterschiedlichen Partnerinstitutionen, wie zum Beispiel dem MIG, aber auch dem VTMÖ machen. Das zahlt sich aus, da auch immer bei den Newslettern oder auf der Website nachzuschauen. Es gibt immer wieder Infoveranstaltungen.
Noch eine Grundsatzfrage. Wozu dient diese Vermarktungsförderung? Also dient die nur für Alben oder Releases oder kann ich auch zum Beispiel Gig vermarkten, Tour vermarkten und einfach mich als Band jetzt vermarkten? So, ich habe ein Strategiekonzept für Marketing XY.
Kann entweder oder alles gemeinsam sein. Ja, je nach Projekt und je nach Zielsetzung. Hier wichtig zu wissen, es ist keine Newcomerinnenförderung. Das Wort Exzellenzförderung steht in den Richtlinien. Damit ist gemeint, dass das ganze Projekt und die Kampagne sehr stark nach der Professionalität auch beurteilt wird, ja, und auch geschaut wird, okay, gibt es, wenn dieser Antrag gestellt wird und die Künstlerin kann darstellen, dass sie selbst alle diese Skills hat, um eine Marketingkampagne, die ein Jahr dauert, in mehreren Märkten stattfindet und von Video über Pressearbeit bis hin zu digitaler Ad-Schaltung, ja, diese Skills alle besitzt, dann ist das durchaus auch möglich. Aber worum es auch da geht bei dieser Förderung ist, dass man hier auch die qualifizierten Partnerinnen, ja, nicht außer Acht lassen sollte und sich überlegen sollte, mit welchen Leuten kann ich denn dieses Projekt, diese Projektidee, die ich habe, auch am besten umsetzen. Ja, ich muss auch hier nicht alles alleine machen und ich muss auch nicht darstellen, dass ich alles alleine machen kann, wenn ich geeignete Partnerinnen habe. Bei der OMF Plus Förderung ist etwas, das es bei allen anderen Förderschienen so nicht gibt und deswegen erwähne ich das jetzt auch nochmal. Es gibt, bevor man zu diesem Einreichformular kommt, was das alles digital passieren kann, also es, die Einreichformulare sind alle online. Sie sind auch ein bisschen anders. Ja, wer sich schon mal angeschaut hat, wird das schon kennen. Sie sehen ein bisschen anders aus als die Produktionsförderungsformulare. Was es bei der OMF Plus Förderung gibt, was es bei den anderen Förderschienen nicht gibt, ist als Einstiegshürde ein Punktesystem, um das Level der Künstlerin und des Projekts besser beurteilen zu können, weil es eben keine Newcomerinnenförderung ist. Und da werden Dinge abgefragt von der Wertschöpfungsstruktur in Österreich über die Zusammenarbeit, also quasi mit anderen Kreativwirtschaftsbereichen. Aber es ist auch zum ersten Mal ein Punktesystem, das den Anteil von weiblich gelesenen Personen in einem Projekt begutachtet und auch bewertet. Und insofern, wenn man diese Punktehürde, sage ich jetzt, genommen hat, dann kann man auch diese Einreichung online abschließen.
Das beantwortet meine nächste Frage. Bis wann man Newcomer und ab wann man professionell ist?
Wenn du diese Punktehürde nehmen kannst, also professionell bist du hoffentlich vom ersten Tag deiner Musikwirtschaftskarriere, egal wo du bist, egal in welchem Proberaum, egal wie viele CDs oder Verkäufe du hast oder Streams du bereits gemacht hast. Das ist nicht Professionalität. Professionalität ist in dem Kontext der Vermarktungsförderung die Künstlerin und der Act, der diese Förderung auch nachhaltig nutzen kann und auf einer Stufe ist, wo das einen Unterschied macht und diesem Projekt den nächsten Schritt ermöglicht. Darauf zielt auch die Förderschiene ab.
Finde ich so ein interessantes Tool, gerne mal selbst auszuprobieren, Alarm, das eigene Messen zu bewerten oder eben künftige Zusammenarbeiten. Ich glaube, dass gerade dieses Tool, also das Punktesystem, unabhängig davon, dass es ein Punktesystem ist, aber das zu evaluieren und somit den eigenen Standpunkt des Projektes irgendwie darzustellen, ist, glaube ich, sind hilfreiche Infos für alle möglichen Zusammenarbeiten oder alle möglichen Förderanträge oder Dinge, die man dann machen will. Genau, aber unabhängig davon, Vermarktungsförderung. Und also abseits von dem und von der Tourförderung gibt es ja noch etwas, was ich fördern kann.
Es gibt noch ein weiteres Programm. Ja. Und dieses Programm, mit dem machen wir jetzt gleich noch ein Thema auf, das wahrscheinlich noch für mich drei eigene Folgen sein könnten, nämlich das Exportförderthema der Musik vorhat. Und das wird man auf der Website instant sehen, eben die Produktionsförderung, OMF Plus Vermarktungsförderung, den Toursupport, das Impulsprogramm und dann noch den ominösen Punkt Exportförderung. Und unter diese Exportförderung fallen alle Aktivitäten der Marke Austrian Music Export. Das ist eine gemeinsame Initiative, die mit dem MIKA, dem Musikinformationszentrum MIKA Music Austria, initiiert wurde, um Internationalisierungsaktivitäten zusammenzufassen und gemeinsam zu betreiben. Was heißt das konkret? Also Austrian Music Export ist für alle Exportorientierten, und das sind in diesem wunderbar kleinen Markt einfach sehr, sehr, sehr viele Künstlerinnen und auch ihr musikwirtschaftliches Umfeld. Und für diese exportorientierten Menschen, Künstlerinnen, Agenturen, Labels, Produzentinnen ist Austrian Music Export da, um ihre Kapazitäten zu stärken, Netzwerkaktivitäten zu setzen, Programme zu entwickeln, aber auch zu betreuen, Plattformen wie auf Showcase-Festivals und Konferenzen zu ermöglichen und die auch entsprechend zu vermarkten. Das heißt, wir haben eine Bandbreite an Aktivitäten, die wir das ganze Jahr über tun und auch auf einer eigenen Website musicexport.at nachzulesen, im Newsletter nachzulesen. Also es gibt immer sehr viele, also es gibt laufend Open Calls, die für unterschiedliche Zielgruppen gestaltet werden, auch quer durch alle Genres. Auch da gilt sowohl Jazz, neue Musik, Pop, Alternative, Electronic, you name it. Ja. Dafür gibt es maßgeschneiderte Programme, sowohl für die Musikwirtschaft als auch für Künstlerinnen selbst. Das heißt, das zahlt sich jedenfalls aus. Dadurch, dass es da keine konkreten Einreichtermine gibt, das kontinuierlich zu verfolgen, ob es hier vielleicht etwas gibt, ein Programm gibt oder eine Delegationsreise oder eine Auftrittsmöglichkeit, die für einen selber in Frage kommt oder vielleicht gerade super passen würde. Und Austrian Music Export macht eben nicht nur Beratung, Wissensweitergabe, Netzwerk, Capacity Building, sondern auch unterstützt finanziell mit einerseits Reisekostenunterstützungen direkt, aber auch über das gemeinsame Programm mit der Musikfonds, das Impulsförderprogramm. Dieses Impulsförderprogramm hat eine ganz tolle Tagline. Es ist nämlich für spezielle Live-Aktivitäten mit B2B-Fokus im Ausland. Wir zerlegen das jetzt gemeinsam.
Gern.
Ja. Man merkt, ich kann das im Schlaf aufsagen, wenn du mich um 2 in der Nacht wächst. Ich sage dir denselben Satz nochmal. Bitte don't do it. Nicht anrufen um 2 in der Nacht. Da ist auch das Musikfonds-Office nicht besetzt. Keine 24-7-Hotline. Das Impulsförderprogramm ist für spezielle Live-Aktivitäten. Was sind denn jetzt spezielle Live-Aktivitäten? Es finden sich Hints in diesem Satz und Hinweise, wie man das entschlüsseln kann. Wichtig ist, es sind Aktivitäten, die im Ausland stattfinden. Also Live-Aktivitäten innerhalb Österreichs sind hier nicht förderbar. Aber es ist ein Programm, das darauf abzielt, Live-Aktivitäten, Shows, Showcases, Performances im Ausland, die sich wirklich an ein Business-Publikum, also ein Musikwirtschaftspublikum richten oder an Medienvertreterinnen, also an ein Business-to-Business-Aktivität, die sich an ein anderes Zielpublikum richten und wo es um die Erschließung von neuen Märkten geht. Ja, das heißt zum Beispiel der Markteintritt. Ich war in dieser Region, in diesem Markt noch nicht. Ich möchte jetzt in der Region Osteuropa Fuß fassen und ich habe hier ein Konzert, das mir das ermöglichen würde. Und hier kommen auch aus der Region entsprechende Musikwirtschaftsvertreterinnen, weil es ist eine Konferenz ohnehin schon. Oder mein Label organisiert ein Showcase in einem gewissen Markt, fasst ein paar Bands zusammen, weil wir uns in diesem Markt mal präsentieren möchten. Weil wir uns versprechen, wir möchten dann eine Agentur oder wir haben den Plan, danach in dieser Region Partnerinnen zu finden, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind spezielle Live-Aktivitäten mit B2B-Fokus, ganz runtergebrochen, also um 2 Beispiele zu nennen. Ganz oft sind es natürlich klassische Showcase-Auftritte, das heißt Showcase-Festivals, für alle, die es nicht wissen, sind quasi die Messen der Musikwirtschaft, also wie eine Automesse, nur es gibt keine Messestände, sondern, oder in den meisten Genres gibt es keine Messestände, sondern Konzerte, ja, wo es spezielle Konditionen gibt, eine geringe Aufwandsentschädigung, kurze Sets und eine Mischung aus normalem, aber vor allem auch Musikindustrie-Publikum mit dem Ziel, Partnerinnen zu finden. Naja, und diese Showcase-Festivals gibt es auf der ganzen Welt. Wir haben in Österreich mit den Waves Vienna seit 15 Jahren oder mittlerweile dann im Herbst seit 16 Jahren unser österreichisches Showcase-Musikindustrie-Festival hier auch. Und die gibt es auf der ganzen Welt. Und wenn Artists dort eine Möglichkeit gebucht werden, eine Möglichkeit bekommen zu spielen, supporten wir das auch unter anderem über das Impulsprogramm, beziehungsweise Künstlerinnen haben die Möglichkeit, sich beim Impulsprogramm auch zu bewerben. Zu den Einreichmodalitäten vielleicht noch ganz kurz. Ich spüre, dass du möchtest eine Frage stellen. Aber ich werde jetzt trotzdem einfach ganz kurz weitersprechen.
Gern.
Weil diese Einreichmodalitäten sind ein bisschen ähnlich und ein bisschen anders wie bei den anderen Förderprogrammen. Wir haben 4 Calls. Ja, das heißt, es ist auch laufend möglich, für Projekte einzureichen. Förderbar sind eine Reihe an Aktivitäten, nämlich auch neben diesen bereits genannten Dingen Support-Tourneen, wenn sie den Markteintritt ermöglichen. Also die Kriterien sind vor allem immer neuer Markt und ist es B2B. Das heißt, nur weil die Band im Ausland spielt oder das Ensemble ein Konzert international, heißt das noch nicht, dass es fürs Impulsprogramm passt, sondern es hat sollte diesen B2B-Fokus haben und auch das Kriterium neuer Markt erfüllen. Neuer Markt kann aber auch demografisch sein. Also wenn es eben eine Support-Tournee ist, die einem wirklich ermöglicht, komplett neue Publikumskreise zu erspielen, ja, dann ist auch das ein förderbares Projekt. In Summe ist pro Artist im Jahr 7.000 abrufbar. Man kann auch mehrmals im Jahr einreichen, bis zu einem Betrag von 7.000 pro Artist. Und ja, das sind so ein bisschen die Einreichmodalitäten. Magst du was dazu wissen noch?
Sehr viel. Ich glaube, gerade wenn es ums Thema Auslandsspielen geht, glaube ich, die brisanteste Frage für österreichische Acts, falle ich da automatisch raus, wenn ich Mundart mache?
Nein, es kommt halt auf den Markt an, in den du willst. Spannenderweise ist in Deutschland, es gibt ja auch, also Mundart ist ja nicht gleich Mundart. Ich beispielsweise, obwohl in Wien geboren und aufgewachsen und Wien nie verlassen habend, diese Konstruktionen, die ich heute spreche, gut, habe zum Beispiel keinen starken Dialekt. Und der Wiener Dialekt ist in Regionen in Deutschland teilweise super beliebt, weil es so charmant ist und so herzig. Und ich denke mir dann oft, okay, cool, spannend. Hätte ich so gar nicht interpretiert. Wir haben in Süddeutschland und also vor allem Bayern, aber auch darüber hinaus eine Region, wo Mundart ganz gut funktioniert. Ja? Egal, ob die jetzt aus Oberösterreich ist oder aus Salzburg ist. Oder auch aus Wien. Ja. Und wir haben natürlich auch angrenzend an Tirol und Vorarlberg auch, also Mundart ist nicht zwingend auf Österreich beschränkt. Und auch international ist es eine Sache, die sich ein bisschen ändert. Dass Sprache, es müssen nicht mehr alle auf Englisch singen. Dass Künstlerinnen und Artists, die performen, in ihrer Muttersprache performen und singen und texten, wird immer häufiger, auch wenn das Publikum das nicht versteht. Und das wird auch immer akzeptierter, sage ich mal. Ja, auch in einem internationalen Kontext. Das heißt, Mundart ist jetzt nicht zwingend auf Österreich beschränkt, aber auch hier muss man realistisch bewerten, macht das für mich Sinn? Habe ich dort einen Markt? Also auch die Recherche, bevor man exportiert und bevor man international aktiv wird, zu überlegen, was ist der beste Outcome? Was sind was kann ich davon mir erwarten? Ja.
Auch da nehmen wir mir sehr viele Hausaufgaben mit oder könnt ihr euch sehr viele Hausaufgaben mitnehmen. Thema, ich will in ein Konzert in Deutschland spielen, damit ich mal in Deutschland gespielt habe, ist laut diesen Aussagen nicht förderwürdig und auch nicht nachhaltig. Außer man will halt das im Lebenslauf stehen haben, dass man mal in München gespielt hat oder in Berlin oder sonst wo. Aber zu sagen, hey, ich will jetzt zwar in Deutschland spielen, aber konkret in Leibniz, weil ich dort herausgefunden habe, dass die Bubble von dem Genre, das Musik ich mache, sehr groß ist und die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine neue Zielgruppe auffasse, auch sehr hoch ist, ist wiederum sehr förderbar und sehr nachhaltig und gibt mir auch als Band oder als Act konkrete Ziele, das zu versuchen.
Mhm. Und wenn auch ergänzend hier auch wichtig eben dieses Kriterium B2B Und habe ich jemanden, der dieses Umfeld, also so wie bei allen anderen Förderprogrammen, wenn ich mir das durchdenke und reinschreibe, was möchte ich denn mit dem Konzert erreichen? Also dieser Business-Fokus. Kann ich dort Leute einladen? Kenne ich überhaupt die Menschen, die ich gerne bei diesem Konzert hätte? Ja, also das geht, da geht es nicht um ein reines Publikumskonzert, sondern wirklich eben diesen B2B-Fokus als Förderkriterium auch.
Genau, das wäre dann neben der Zielgruppe der Next Step für mich als Band, dann nochmal das größere Ganze, den Tellerrand zu erblicken und zu schauen, unabhängig von Zielgruppe und Community und Fanbase, halt eben diesen Business-Aspekt auch irgendwie abzudecken. Callback an dieser Stelle, gerade wenn dieses Thema Muttersprache und Musik und Live-Spielen interessant findet, kann ich eine alte Folge mit der Clara Montocchio empfehlen. Da haben wir über Sprache und Musik geredet, also nicht nur über Songwriting, sondern eben auch über das Thema mit in der eigenen Muttersprache oder in verschiedenen Sprachen live zu spielen. Und gerade in Österreich als historischer, kultureller Hotspot, wo viele Kulturen aufgrund der Nachbarsituationen, aufgrund von Monarchien verschmolzen sind, geht es relativ gut. Wenn man darüber nachdenkt, findet man viele Möglichkeiten, auch im Ausland muttersprachliche oder deutsche oder Mundartmusik zu machen. Ich würde nur kurz den Raum nehmen, um über eben so Festivals, B2B oder Showcase-Festivals zu reden, weil ich glaube, das Reeperbahn-Festival als Auslands-Showcase-Festival kennen die Leute noch eher als das Waves in Wien, was ich schade finde, weil ich glaube, das Waves in Wien ist das niederschwelligste als österreichischer Act, sowas einmal kennenzulernen?
Es ist grundsätzlich eine Empfehlung, abgesehen davon, dass das Waves einer unserer wichtigsten nationalen Partnerinnen ist im Bereich Export und Austrian Music Export und wir auch in der Kuratierung der Konferenz stark beteiligt sind und mit den welche internationalen Delegierten wir dann hier auch nach Wien bringen, um sie mit der österreichischen Branche zu vernetzen. Also auf jeden Fall eine Empfehlung dieses Jahr auch von 1. bis 3. Oktober in Wien. Und es gibt dieses Jahr auch ein Young Professionals Programm. Das heißt, es gibt für Leute, die wirklich gerade erst einsteigen, die Möglichkeit dann sich anzumelden und die Konferenz und das Festival auch kostenlos zu besuchen. That aside, ja, Reeperbahn Festival ist gemeinsam mit dem Eurosonic gehört das zu den größten europäischen Festivals. Warum kennt man das auch so gut? Weil es eine Art von Showcase-Festival ist, die auch einfach einen großen Publikumsteil haben. Also es ist eines der Festivals, die nicht nur eine Konferenz, nicht nur einen B2B-Teil haben, sondern auch einfach ein Festival sind, die irre viele Konzerte, also hunderte Acts halt einfach spielen haben und deswegen auch eine gewisse Attraktivität bieten von ich will dort auch einmal spielen. Und wir haben seit vielen Jahren eine Kooperation mit dem Reeperbahn Festival und können über die Austrian Heartbeat Stage zusätzlich eben Newcomerinnen auch ermöglichen, auf diesem Festival die ersten internationalisieren oder beim Reeperbahn Festival gar nicht die ersten, sondern die zweiten, dritten und vierten Internationalisierungsschritte zu gehen. Hier sei angemerkt, Internationalisierung ist auch ein Prozess. Das ist genauso wie ein Album, nichts, was man spielt einmal in Deutschland und man ist jetzt international bekannt, sondern das ist ein Prozess, das dauert. Man muss auch nicht, und wir würden es auch nie empfehlen, jetzt am Reeperbahn das erste Auslandskonzert zu spielen. Ja, das ist oft, stellt man sich das idyllischer vor, als es in der Praxis dann auch ist. Und diese Chancen und Situationen sollten auch gut in die Karriereplanung eingebettet sein und nicht einfach willkürlich passieren, nur weil es natürlich eine super Live-Erfahrung für eine Band oder eine Künstlerin sein kann. Ja, genau. Aber das Reeperbahn, das Eurosonic, das Waves sind Beispiele solcher Showcase-Festivals, die neben B2B auch ein Publikumsfestival sind.
Um jetzt den Ball ein bisschen wieder zurück zu den Förderungen zu bringen. Aber ich finde das als absolut. Mhm. Und gerade Thema Internationalisierung ist für viele heimische Acts noch eine Möglichkeit, neue Märkte oder andere Märkte zu entdecken. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt zurück auf das Profil von der Musikfonds geht und auf alle Förderungen, die man jetzt gehört haben, nehme ich mir natürlich als junge, fiktive Band viele Hausaufgaben und viele Inspirationen und Anstöße mit und viel Erleichterung auch, gerade von dem, was wir in der letzten Folge geredet haben, zur Produktionsförderung und auch zur Vermarktungsförderung. Viele neue Wege, die sich auftun. Aber grundsätzlich stehe ich jetzt trotzdem vor einem Förderungswald und denke mir, wo fange ich an, wie höre ich auf, ich muss überall sau viel ausfüllen. Mhm. Ich, natürlich kann ich mir für manche Bereiche ExpertInnen heranziehen, aber dennoch fehlt mir noch so dieser Kick-off. Und vielleicht würde ich dich bitten, oder vielleicht kannst du uns da so eine Word mitgeben, was ist so sinnvoll, womit fängt man an, anhand von den Calls, wo macht man weiter, welche Themen muss man sich so oder so vorher überlegen, da greife ich mal vielleicht Themen auf von der ersten Folge, welche Themen sind sowieso eher so in die Zukunft gedacht, aber trotzdem interessant, sich jetzt schon damit zu befassen. Vielleicht kannst du so eine kurze Roadmap oder eine Step-by-Step-Liste geben, was das Thema Förderungen oder Musik von anbelangt.
Das Schöne ist ja, dass man sich eigentlich über ein Musikerinnen-Karriere-Leben vom Musik vor begleiten lassen kann, ja, und dieses Förderinstrument auch sinnvoll einsetzen kann bei seiner eigenen Karriereplanung. Und das ist, glaube ich, das wesentlichste Stichwort, die Karriereplanung an sich. Diese Roadmap wird für jede Person, für jede Künstlerin total anders ausschauen. Und deshalb ist es auch sehr schwierig, eine allgemeine Empfehlung zu geben, womit man anfängt. Für manche Künstlerinnen, die ihre Produktion bereits finanziert haben, die aus anderen Gründen diese Produktionsförderung nicht brauchen, oder vielleicht auch gar nicht so stark auf Recorded setzen, macht es vielleicht mehr Sinn, einfach mit der Impulsförderung den ersten Internationalisierungsschritt oder eine andere Region zu erschließen. Und vielleicht bin ich auch an einem Punkt, wo ich nach Jahren Tätigkeit als Musikerin festgestellt habe, okay, ich möchte jetzt nochmal eine andere Marke aufbauen, eine andere Identität. Und dann bin ich im OMF Plus Programm vielleicht mit Künstlerinnenaufbau gut zu Hause. Oder ich starte meine Karriere, habe vielleicht eine EP veröffentlicht und merke, ja, ich habe jetzt eigentlich ein gutes Team beisammen, ich habe meine Partnerinnen, wir brauchen jetzt aber Budget, um den nächsten Schritt zu tun, und suche auch um eine Vermarktungsförderung an. Der klassische Weg muss nicht sein, dass ich mal um eine Produktionsförderung ansuche und mich dann da durcharbeite und überhaupt 5-mal hintereinander versuche, eine Produktionsförderung zu bekommen. Es gibt viele Förderinstrumente, es gibt nicht nur den Musikfonds, auch wenn der Musikfonds natürlich im Bereich der Produktionen und auch im Bereich der Musikförderung quasi ja, weichenstellen und auch tonangebend ist. Es ist das wichtigste Musikförderinstrument im kommerziellen Bereich in Österreich. Ich würde aber wirklich dazu raten, sich hinzusetzen und auf einem Blatt Papier mal seine eigene Roadmap aufzuzeichnen und sich zu überlegen, nicht vom Musikfonds ausgehend. Also ich würde nicht beim Musikfonds starten, sondern den Musikfonds dort einsetzen oder die Einreichungen beim Musikfonds dort einsetzen, wo sich für mich logische Lücken ergeben. Wenn ich weiß, wann ich meine Alben rausbringen will, wenn ich weiß, wie will ich die überhaupt rausbringen, möchte ich da eine Vinyl machen, möchte ich das rein digital veröffentlichen, wer ist denn meine Zielgruppe auf Streamingmärkten, ist Spotify für mich relevant, macht Sinn, mit anderen Plattformen zu arbeiten, macht Sinn, mit Fanclub-artigen, Patreon-artigen Plattformen zu arbeiten, mir Communities live zu erspielen. Wo erspiele ich mir die live? Muss ich jetzt ein Band-Setup finden? Gibt es dazu passende Förderschienen? Was brauche ich an Struktur? Was brauche ich an Finanzierung für diese Elemente? Bin ich vielleicht auch nur Recording-Artist? Möchte ich eigentlich gar nicht live performen? Das sind alles Elemente dieser Karriereplanung, die ich vorher für mich im Idealfall mir überlegt habe, wo ich mir Unterstützung holen kann durch kostenlose Beratungsangebote. Da haben wir mit dem Musikinformationszentrum, mit Mika, aber auch bei der Pharma, auch beim Musikfonds, bei Vereinen, wie ihr einerseits, aber auch also in Info- und Wissenstransferbereitstellung, aber auch Interessensvertretungen wie den VTMÖ, so viele Möglichkeiten, wo man wirklich also Informationen bekommen kann oder auch erfragen kann. Und wenn man das mal hat, dann kann ich mir auch überlegen, wie setze ich die Förderinstrumente und die Fördermöglichkeiten, die der Musikfonds hat, für mich sinnvoll ein. Ja? Und dann bin ich an dem Punkt, wo ich einen Deep Dive in die Website mache und mir genau anschaue, welche Fristen, wann, wo, wie, und das versuche ich dann in einen Zeitplan zu bringen. Das wäre dann Step 3, für mich einen Zeitplan. Was wäre der Zeitplan? Was ist denn der Produktionsplan? Wann kommt die Veröffentlichung raus? Was heißt das für die Tour? Wann muss ich dann welche Förderungen ansuchen? Was fehlt mir noch dafür? Also Basic Karriereplanung. Ich bin ein Struktur- und Strategiemensch. Ich habe ein Flipchart zu Hause. Mich macht das sehr happy. Ich verstehe, wenn das Menschen nicht happy macht. Und auch insofern, wie schwierig das ist und dass man das oft gar nicht am Schirm hat. Aber das sind die notwendigen Basissteps. Und es erspart auch ein gewisses Maß an Frustration. Wenn man nämlich blindlings rein, man kann das, man kann einreichen, auch als allerersten Schritt. Ja, man kann sich diese Informationen zusammentragen, man kann das probieren. Das ist erlaubt, das ist möglich und das kann auch Erfolg haben. Aber in vielen Fällen ist es eben nicht einfach random Glück, sondern auch ein Zusammenspiel der richtigen Puzzleteile. Ja. Und diese Puzzleteile muss ich mir erstmal identifizieren und ich muss es erstmal legen in der Theorie, um zu sehen, okay, mir fehlen da zwei Randstücke. So wird das nicht fertig. Ja.
Gute Zusammenfassung oder, glaube ich, eine gute Tatsache, dass es voll okay ist, mal einen Schritt zurück zu machen, zu schauen, was will ich, wohin will ich, welche Ziele will ich erreichen und dann sich zu überlegen, wie kann ich diese Ziele erreichen, und Musikfonds ist eine Antwort darauf, aber Musikfonds ist nicht der erste Schritt dorthin. Und wie du sagst, es gibt keine goldene Regel, wo fängt man an, wo hört man auf, es ist so eine sehr individuelle: Was brauche ich konkret für mein Projekt, für meine Ausgangslage, um meine konkreten Ziele zu erreichen? Und das kann für die Band, die zufällig die gleiche Musik macht, halt ganz was anderes sein.
Es kann durchaus auch Teil der ersten Schritte sein. Und es war für sehr viele einfach auch Teil der ersten Veröffentlichungen und der ersten Schritte, die sie in die Musikkarriere und in die Musikwirtschaft gesetzt haben. Und das ist auch gut so. Also es kann in allen Phasen, kann der Musikfonds unterstützen und helfen und auch fördern. Wir haben die Bandbreite an Programmen, die an allen Stellen fördert, aber es ist, kann auch nicht die alleinige Lösung sein für die gesamte Karriere.
Ich würde jetzt abschließend, um die ganzen Förderthemen, also nicht nur das, was wir heute besprochen haben, sondern auch die Produktionsförderung, nochmal ein paar Fragen oder Mythen, die ich mitgenommen habe, dir stellen. Vielleicht fallen dir auch noch Mythen ein oder Dinge, die wir vielleicht noch gar nicht besprochen haben, die wir noch ganz kurz besprechen. Und wenn wir dies vielleicht schon besprochen haben in der heutigen oder der letzten Folge, dann können wir sagen, na, haben wir schon abgehakt, hört's rein, minus 40 Minuten oder so. Und vor allem, wenn die Frage jetzt konkret nur auf einen oder ein paar Fonds zutrifft, dann können wir auch dazu sagen, dass es jetzt da vielleicht relevant ist, aber dort eh nicht. Mhm. Erste Frage: Warum fördert man erfolgreiche Acts?
Definiere erfolgreich. Aber ich weiß, worauf du mit der Frage, worauf du hinaus willst, beziehungsweise worauf die Frage abzielt. Gefördert werden diejenigen Acts, die darstellen können, dass sie einen Förderbedarf haben. Das heißt, es ist davon auszugehen, wenn die Jury eine Förderung zuspricht, dann gibt es auch diesen Förderbedarf. Und weil ein Act vermeintlich erfolgreich im Sinn von bei oder mit Partnerinnen arbeitet, wo man denkt, naja, die sollten sich das leisten können, dann wird es wahrscheinlich aber trotzdem einen Grund geben, warum bei den Künstlerinnen selbst, die die Förderung beantragen und sie auch erhalten, ein Förderbedarf da ist.
Also nur eine Korrelation, dass nur die erfolgreichen Menschen auch Förderungen kriegen?
Nein. Also es ist von bis, sieht man ja auch, also es sind über 1250 Produktionen gefördert in den letzten 20 Jahren. Die sind alle auf der Website abrufbar. Und ich bin sicher, dass alle Personen, die da durchschauen, Artists, Künstlerinnen und Projekte finden, von denen sie noch nie gehört haben, ja, die auch nicht jetzt nach kommerziellen Maßstäben die erfolgreichsten österreichischen Acts sind.
Nächste Frage. Macht das einen Unterschied, wer einreicht? Also ob ich als Artist selber einreiche, ein Label für mich einreicht, vielleicht eine Agentur oder Management für mich einreicht?
Nein, das macht keinen Unterschied. Die Rechnungen müssen auf die fördernehmende Person ausgestellt sein, letztendlich bei der Abrechnung. Und klar kann es aus internen Gründen Sinn machen, wenn das also von quasi Einkommen und Steuern oder Administration. Die Fördernehmerin ist letztlich dafür verantwortlich, das auch die Förderung abzuwickeln und abzurechnen. Das heißt, es kann aus vielen Gründen Sinn machen, dass ein Label ein Management einreicht und dann auch für die Förderabwicklung und Abrechnung verantwortlich ist. Aber es macht für die Beurteilung macht es keinen Unterschied mehr.
Ist das seriös? Doppelpunkt. Leute, die Gegengeld Feedback geben für Förderanträge.
Gegenfrage, inwiefern sollte das nicht seriös sein? Also ich würde die Seriosität anhand des Angebots beurteilen. Alles, was das Formale betrifft, beziehungsweise Know-how über die Antragstellung selbst oder jegliche Gerüchte, wie man denn eine Förderung gibt, ob es irgendwelche Codewörter gibt, würde ich tendenziell mal mit dem Musikfonds abklären. Ja? Denn es gibt nicht das Erfolgsversprechen, es gibt keine Erfolgsgarantie. Es gibt sowas wie es auch im Radio kein Pay-to-Play gibt, gibt es das auch beim Musikfonds nicht. Selbst wenn man sich beraten lässt, also eine inhaltliche Beratung für die Einreichung, wie auch immer das dann vergütet ist, heißt das ja nicht, dass man hundertprozentig eine Förderzusage bekommt. Vor so einem Versprechen würde ich warnen, das würde ich sagen, ist unseriös. Wenn man sich beraten lässt für eine inhaltlich, also was man quasi, wie man diese Einreichung gestaltet, wo es dann eventuell auch darum geht, wie man seinen Produktionsplan an sich, seine Karriereplanung, seine Internationalisierungsschritte plant, dann denke ich, kannst du durchaus auch seriöse Angebote geben.
Letzte Frage von meiner Seite. Wie groß muss das Projekt sein? Können auch kleine Projekte gefördert werden?
Wie klein? Ich habe überall Folgefragen. Es ist so, dass der Musikfonds professionelle Produktionen fördert, was aber auch heißt, wie professionell kann die Produktion abgewickelt werden, wenn das Gesamtbudget 1.000 Euro sind. Ja. Ist jetzt ein sehr zugespitztes Beispiel, was damit gemeint ist, dass diese Teile natürlich einer Produktion einen gewissen Wert haben und marktübliche Preise haben und allein auf Basis dessen ein gewisses Gesamtvolumen zustande kommt. Das ist aber auch von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Und es gibt jetzt keine offizielle Grenze oder keinen offiziellen Wert, wo man sagt, da muss die Produktion sein, das ist der Sweet Spot. Und wenn man diese Zahl hinschreibt, dann denken sich alle, boah, die Person hat es verstanden, perfekter Antrag, perfekte Kalkulation. Es kommt auf dein Projekt an und wie sich das darstellt und was du dafür brauchst. Manche brauchen ein Orchester, manche brauchen Streicherinnen, manche produzieren, machen die künstlerische Produktion selbst und haben dafür externe Mastering-Unterstützung. Es hängt davon ab, wie viele Titel, welches Genre. Es gibt so viele Einzelteile, was die Kalkulation betrifft. Sollte ja auch nicht zu niedrig kalkuliert sein. Also das ist ja, da gibt es ja keine falsche Bescheidenheit. Wir bewerten als Musikfonds jetzt schon gar nicht, aber auch die Jury bewertet nicht. Mal, das ist so schön bescheiden. Die Person hat so wenig eingetragen, cool. Das ist kein Beurteilungskriterium. Das heißt, nach bestem Wissen und Gewissen, realistisch kalkulieren, marktübliche Zahlen einholen, wenn man sie nicht weiß. Ist überhaupt keine Schande, diese zu erfragen und auch Leute zu fragen, was sind marktübliche Preise, um sich da zu nähern. Aber es gibt nicht diesen Betrag, der eingetragen werden muss. Ich habe einen Mythos, den ich sehr, sehr spannend finde, der auch mir immer wieder unterkommt, ist nämlich mit dem Budget grundsätzlich. Wenn ich früher einreiche, habe ich mehr Chancen. Oder wenn ich beim ersten Call einreiche, dann ist das besser. Ich habe es in der Folge 1, einen Teil davon schon aufgelöst. Hörspieltipp. Übers Jahr gesehen macht es überhaupt keinen Unterschied, wann ich einreiche, weil es gibt, das Budget wird wirklich durch alle Calls geteilt. Das heißt, jeder Call hat auch dasselbe Budget zur Verfügung und dementsprechend dieselben Chancen, ob das jetzt Anfang des Jahres oder Ende des Jahres ist. Genau. Das ist einer meiner. Auch dass die verpflichtende IFBI-Mitgliedschaft habe ich vor kurzem gehört. Auch das ist keine Voraussetzung, um den Musikfonds zu beantragen. Der Hauptwohnsitz und der Firmensitz in Österreich, das ist definitiv eine Voraussetzung, aber die IFBI-Mitgliedschaft nicht.
Die AKM-Mitgliedschaft?
Ist keine Voraussetzung.
Es wird nämlich sehr rot hinterlegt und man glaubt dann, oh mein Gott, da muss ich schon Mitglied werden, weil es ist rot, dann ist es falsch.
Also klar, also es empfiehlt sich, ja, Künstlerinnen, sich bei einer Verwertungsgesellschaft zu registrieren. Die AKM ist eine fördergebende Institution und als solches macht es, natürlich macht es als österreichische Künstler, als österreichische Künstlerin Sinn, sich bei der AKM zu registrieren. Das hat verwertungstechnische Gründe und Tantiemengründe. Das heißt, auch da ein anderer Karriereblock, den man bearbeiten muss. Aber es ist keine Voraussetzung für eine Einreichung. Es ist keine Förderbedingung.
Hast du sonst noch irgendetwas, was wir vergessen haben oder vielleicht noch gar nicht erwähnt haben, wo du sagst, das würdest du jetzt noch gerne platzieren, was sehr wichtig ist, oder irgendwas, was du hervorheben willst als Abschlussstatement zum Thema Förderungen in Bezug auf Musikfonds?
Was ich ganz gerne hervorhebe immer, ist kritisch zu hinterfragen. Wir haben schon öfter gehört, ich habe es schon öfter gesagt, jetzt in diesen beiden Folgen, dass wir über 1000 geförderte Produktionen haben. Jede Person, die gefördert wird, hat ihren eigenen Grund und spricht auch über diese Förderungen ganz oft. Und ganz oft entstehen dadurch irgendwie Unsicherheiten, Halbwissen oder Vermutungen, ja, wie man das dann am besten anstellt. Mein Tipp wäre immer, kritisch zu hinterfragen, was man so hört, sich selbst ein Bild zu machen, direkt nachzufragen, möglichst an der Quelle nachzufragen und zweiter wichtiger Hinweis, ganz, ganz viele Sachen stehen wirklich auf der Website. Ganz viele Sachen, von denen man gar nicht glaubt, dass sie auf musikfonds.at veröffentlicht sind, stehen auf der Website. Zusätzlich zu sehr umfangreichen FAQs, wo man sehr viele Fragen sich selbst beantworten kann, auch wenn es mitten in der Nacht ist und man kurz vorm Einreichschluss doch noch einreichen will. Man findet die meisten Antworten ohnehin auf der Website. Das heißt, da mal reinschauen. Und dann im Zweifelsfall jedenfalls eine Mail schreiben.
Es ist eine gute Überleitung zum Social Media Blog. Weil du immer erwähnt hast, man kann euch fragen und euch finden, wo tut man das? Vor allem auch, wenn man an Infoveranstaltungen oder Calls interessiert ist.
Im Best Case abonniert man den Musikfonds Newsletter, das kann man auf der Website tun. Wir haben Social Media Kanäle wie Instagram, LinkedIn und auch noch Facebook. Das heißt, da findet man uns unter österreichischer Musikfonds. Auf Instagram ist es @omf_musikfonds, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, auch da gerne folgen und da verlautbaren wir auch immer anstehende Termine. Aber auch die Calls und Einreichfristen. Der Newsletter ist, finde ich persönlich, eine sehr, sehr sinnvolle und zuverlässige Quelle immer, um auch alle Infos mitzubekommen, auf die Website schauen. Da findet man einfach alles, was man eigentlich wissen muss über den Musikfonds.
Gibt es jetzt noch an dieser Stelle etwas, wofür du Werbung machen willst, abseits von der BIS, die leider schon stattgefunden hat?
Wenn man mit dem Gedanken spielt, für eine Produktion eine Förderung einzureichen beim nächsten Call, dann ist, glaube ich, jetzt auch der beste Zeitpunkt, um sich zum ersten Mal mit den Einreichformularen und den Kalkulationsformularen auseinanderzusetzen. Dann hat man bis August wirklich noch schön Zeit zu planen, den Plan umzuwerfen, einen neuen Plan zu erstellen und eine gute Einreichung zustande zu bringen und auch noch genug Zeit, noch dreimal nachzufragen, wenn irgendwas unklar ist. Also das wäre vielleicht so ein kleiner Werbeaufruf, jetzt damit zu starten, sich für die Sommerproduktionseinreichung mal ein bisschen damit zu beschäftigen schon.
Dann darf ich jetzt am Abschluss unseres 2 Folgen Musikfonds Epos eine traditionelle Abschlussfrage stellen. Liebe Paulina, wenn du den Backstage Café Podcast hörst und du denkst, ach, die Person oder ach, dieses Thema wäre noch voll interessant, wen würdest du dir als Wunschgast wünschen?
Ich wünsche mir tatsächlich, ich würde mir Marie Hummer wünschen als Gästin, die einerseits mit ihrem Label tolle R&B und Flinterkünstlerinnen beim Aufbau betreut und auch ein großes Stück des Wegs begleitet, aber auch sehr innovativ einfach in Managementkonzepten arbeitet und jetzt auch neu bei VTMÖ und LSG im Beirat sitzt und dementsprechend auch mal eine Perspektive auch wieder mitbringt, die ich persönlich sehr spannend finde.
Hört sich sehr spannend an. Werden wir sehr gern machen, dass wir die liebe Marie einladen. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Danke zu sagen. Danke, dass du da warst und dein fundiertes Fachwissen und deine langjährige Expertise im Thema Musikfonds und alle möglichen Fonds, die es gibt und alle möglichen Fragen und alle möglichen Formularfelder zu beantworten.
Ich danke euch für die Einladung. Es war sehr schön, mit dir stundenlang zu plaudern. Wir könnten das noch stundenlang fortsetzen, aber das tun wir nicht, weil Hörerinnen, auf die muss auch Rücksicht genommen werden.
Wenn der Schrei noch mehr da ist, dann schreibt es gerne in diverse Kommentarspalten oder uns per Mails, dann werden wir das veranlassen, noch über den einen oder die andere Förderschiene zu reden.
Machen wir Folge 3, 4, 5. Ja, gerne. Komm gerne wieder.
Ansonsten hören wir uns wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge Backstage Café. Bis dahin eine schöne Zeit und ciao.
Ciao.